okay, wir haben viele, viele Zimmer, die toll geschnitten sind, gleichzeitig eben viele Bäder, immer zwei Bäder pro Ebene und viele, viele Zimmer und dann aber große Wohnküchen, ja, wo das Konzept des Zusammenleben ist und von allen Seiten kommt man auf diese 100 Quadratmeter Dachterrasse, die das eben zusammenbringt.
Stark.
Und dann hast du zwei Häuser mit coolen großen Wohnküchen, viel genug Bädern. Ja, wir haben immer so vier Personen, drei bis vier Personen pro Bad gerechnet. Und das aber halt praktische kleine Duschbäder gemacht. Und dann das so geschaffen, dass das einfach ein cooles Zusammenleben da ist. Ja. Und das sind wirklich, mittlerweile brauchen wir da auch keine Menschen mehr für suchen, die suchen sich von alleine. Wir kriegen immer nur Anfragen. Ich habe gewechselt, muss wechseln, weil ich ziehe weiter, warum auch immer, aber habe dann schon einen Nachmieter und der würde sogar gerne, also der würde auch gerne sogar mehr zahlen, weil der will unbedingt hier rein, weil das ist so toll. Ja, und da haben wir dann in der Mitte wirklich Leben geschaffen mit Grill, mit so einem Barbecue-Grill, den wir für die gekauft haben, so einen kleinen, so Baby-Pools, so Kinderpools, die so ein bisschen Spaß haben noch auf der Terrasse und einfach ein cooles Gemeinschaftsgefühl im Leben zu finden, wo wir auch gesagt haben, hey, wenn wir nochmal studieren könnten, wenn wir in so einem Haus wohnen könnten, das wäre mega, mega, ja, weil wir mussten beide damals mit dem Feuerzeug in eine 60er Jahre Duschwanne, die pink war, mit dem Feuerzeug in den Boiler rein, um warm Wasser zu bekommen. Also haben wir studiert.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
10.000 Euro Cashflow im Monat, das hat tatsächlich der Yannick, der ist jetzt 34 Jahre alt, mit seiner Frau Alejandra, die ist ein Jahr älter, schon jetzt zur Verfügung. Zwei Kinder haben sie auch noch und das Ganze natürlich aus Immobilien. Super spannende Geschichte. Erstmal hallo Yannick.
Hi Marco.
Freue mich, dass wir jetzt sprechen. Finde mich sehr wieder in eurer Geschichte auch tatsächlich ein bisschen, weil ich würde euch mal bezeichnen als Young Professionals, früh Gas gegeben im Job, richtig gutes Geld verdient. Der Unterschied zu Stefan und mir ist folgender, ihr habt tatsächlich auch dann mehr Geld davon gespart. Stefan und ich kamen erst so richtig im letzten Angestelltenjahr von uns auf den Trichter, dass wir eigentlich den Großteil mal zur Seite legen sollten von dem recht guten Verdienst. Ihr habt das ein bisschen konsequenter gemacht. Und seid jetzt an einem sehr geilen Punkt. Ja, eure Immobilienreise geht 2018 los. Wir werden jetzt gleich sprechen, wie ihr Wohnungen, Häuser gekauft habt, also auch Mehrfamilienhäuser. Ein Credo, A-Lage kaufen in B-Stadt. Super, ja, also wirklich in guten Lagen habt ihr gekauft und da dann schon Cashflow rauskriegen, auch eben teilweise durch Studentenvermietung. Super spannendes Thema. Wir werden über euer letztes, jetzt aktuelles großes Projekt reden, Denkmalobjekt. Für 3,6 Millionen, insgesamt aber für 7,7 Millionen Bestand, was natürlich echt schon Volumen ist. Genau, durch die Reise gehen wir einmal durch. Freue mich sehr drauf. Und genau, ich sag gleich schon mal ein paar Zahlen. 7,7 Millionen Bestand, aber nur 5,6 Millionen Darlehen, ne?
Ja.
Okay, das ist schon mal cool, ne? Also das riecht jetzt nicht nach Überschuldung. Und genau, deswegen lass mal vorne anfangen. 2018 die erste Wohnung gekauft. Wer wart ihr zu dem Zeitpunkt finanzvermögensjobtechnisch?
So wie wahrscheinlich die meisten, die irgendwie in das Thema reinstolpern, war das nicht der große Plan. Der Plan war, ich war mit dem Bachelorstudium fertig, wollte eigentlich nur zwischendurch irgendeine Pause einlegen, einen längeren Trainee-Praktikum machen, um dann meinen Master zu machen. Hab dann aber ein Vorstellungsgespräch gehabt. Wir waren zu der Zeitpunkt in Aachen und habe dann eine IT-Unternehmensberatung, eine Trainee-Unternehmensberatung in der IT-Stelle bekommen. Und die haben aber gesagt, entweder Vollzeit oder gar nichts. Und da das sehr interessant klang, habe ich gesagt, komm, dann mache ich mal ein Jahr Vollzeit und dann vielleicht, dann mache ich meinen Master danach weiter. Meinen Master habe ich dann nie wieder gemacht. Und habe dort angefangen, hat es viel Spaß gemacht. Allerdings, wie das so in der Unternehmensberatung in IT ist, 60-Stunden-Wochen. Und mein Einstiegsgehalt dann für diesen Trainee war 37.000 Euro brutto aufs Jahr. Und ich hatte 1,8 netto. Und Dann meine zu dem Zeitpunkt noch Verlobte, dann später Frau Alejandra, die hat noch studiert, die hat ihren Master gemacht, auch in Aachen, im Ingenieurwesen und hat dann im Endeffekt habe ich so 2015 angefangen zu arbeiten, erstes Jahr durchgearbeitet, 60 Stunden Wochen, wirklich alles gegeben. Auch viele Vortermine bei Kunden gehabt und viel unterwegs und sehr krasser Kontrast zum normalen Studentenleben davor. Und ja, am Ende des Tages, nach einem Jahr arbeiten, ich habe im Juli angefangen, war Juli 2016 und wir hatten 300 Euro auf dem Konto. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, so eine Scheibenkleister. Ja, und dann habe ich so mit Kollegen mal gesprochen. Ja, man kriegt so 5 bis 10% Gehaltserhöhung, wenn man gut ist, pro Jahr. Und dann habe ich mir das ausgerechnet und gedacht, okay, das wird schwierig, davon irgendwie mal ein solides Leben zu haben. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht in dem Tempo weiterarbeiten bis 67. Das war so, das geht nicht. Ja, keine Ahnung, wie man das machen will. Und dann haben wir bei uns ein bisschen Regeln aufgestellt, meine Frau und ich zusammen. Und haben gesagt, okay, wie viel wollen wir im Monat sparen? Was wollen wir machen? Haben dann so ein bisschen runtergeschraubt und so prozentual aufgeteilt, was wir eben sparen sollen. Und wir haben damals angefangen mit gesagt, okay, wir wollen 25% sparen. Und dann aber für jede Gehaltserhöhung, da wollen wir 50% von jeder Gehaltserhöhung ein besseres Leben und 50% mehr sparen. Und das haben wir sozusagen dann umgesetzt. Und dann haben wir, habe ich auch Gehaltserhöhungen bekommen und das lief immer besser. Und dann hatten wir so ein bisschen was angespart. Und dann kam aber der Moment, okay, jetzt liegt das aber rum. Damals gab es ja keine Zinsen. Was machen wir jetzt damit? Und dann habe ich das erste naheliegende war oder einfachere zum Einstieg war irgendwie Aktien. Dann haben wir mit Aktien angefangen und dann sind die aber, ja, wie das halt so bei Aktien-Einzeltiteln ist, und geht nach oben, geht nach unten. Dann habe ich so in der IT-Branche hauptsächlich investiert, das, was man so kennt. Und habe aber im Endeffekt nicht gemerkt, oder es war einfach kein verlässliches, es geht nach oben. So hat sich's wenigstens angefühlt. Und dann habe ich ein bisschen weiter gesucht, ja, was machen denn Menschen, um Geld anzulegen? Und dann, ich hatte auch in der Familie irgendwie keinen, der das gemacht hat, bis auf einen entfernten Onkel, mit dem ich aber nicht so viel Kontakt hatte. Der hatte wohl Immobilien, aber das habe ich danach erst gelernt. Habe ich mich in das Immobilienthema reingetastet und dann habt ihr ja ein Buch rausgebracht, Do-It-Yourself-Rente. Und das war ich habe erst Rich Dad Poor Dad gelesen, Robert Kiyosaki und dann die Do-It-Yourself-Rente. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt ich versuche das einfach mal, Immobilien, mal eine Wohnung zu kaufen. Und habe dann viele Besichtigungen gemacht in 2018. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, da lerne ich jetzt auch nichts weiter. Ich habe wirklich viele, viele, viele Besichtigungen gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht 30 Stück oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, das nächste kaufe ich einfach. Und das war dann in Mainz die erste Wohnung. 200.000 Euro oder 1,999. Und eine Dreizimmerwohnung, 70 Quadratmeter in Mainz, sehr gute Lage. Und da waren schon Studenten drin. Und das war, und dann haben wir das gekauft, weil wir gedacht haben einfach, naja, egal was passiert, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann so eine Sparrate von 700 Euro ungefähr im Monat. Die Annuität für das, was wir von der Bank bekommen haben, die Annuität war mit 3% Tilgung und 1 irgendwas Zins, ich glaube 1,7 oder so Zins, war irgendwie 740 Euro. Und die Kaltmiete, die wir dort, so wie wir es gekauft haben, nichts verändert bekommen haben, war 750 Euro. Und dann habe ich gesagt, cool, 10 Euro im Monat, ein Cocktail, ein kleines Mini-Essen, Döner und die zahlt sich von alleine ab. Wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir die gekauft und und dann ist irgendwie auch nichts passiert. Das war total spannend, dass dann haben wir überlegt, okay, was jetzt passiert irgendwas? Dann haben wir jeden Monat sofort immer geguckt, kommt das Geld aufs Konto? Und es kam immer. Und es ist im Endeffekt nichts passiert. Und dann haben wir, ich glaube, ein Dreivierteljahr ungefähr nichts gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, das könnten wir, dann hatten wir wieder ein bisschen Eigenkapital mehr. Und dann haben wir gesagt, wieso, das könnten wir eigentlich wiederholen. Und damals war auch mit, wie im Buch beschrieben, damals, ja, okay, jetzt kaufen wir eine Bude jedes Jahr. Und dann irgendwann war uns das dann zu langweilig und es hat Spaß gemacht. Und dann haben wir immer mehr gekauft.
Ja. Geil, geil. Wo ist die Miete heute?
Ja, das ist spannend. Ja, letztes Jahr, glaube ich, haben wir die letztes Jahr. Also die waren drin, das war gleich. Wir haben auch keine Mieterhöhungen gemacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen, wenn wir das machen, uns geht's, wir haben gute Jobs. Wir wollen das sozial an Anführungszeichen machen, dass wir sagen, wir schaffen aus, machen aus hässlichem Wohnraum schöneren Wohnraum, machen aber keine großen Mieterhöhungen und wenn jemand geht, super, dann natürlich mehr, aber sonst lassen wir das einfach so. Und haben dann, sind die gegangen, wie ein von den drei Studenten sind zwei ein Pärchen geworden und der andere hatte dann keine Lust mehr, ist ausgezogen und danach haben die sich vergrößert, weil sie mit der Uni fertig waren, sind auch ausgezogen. Und das war eben letztes Jahr und dann haben wir jetzt neu vermietet und da sind wir jetzt bei 1400 Euro Kaltmiete, also von 750 hoch in 2018 zu 2023, 5 Jahre später, fast verdoppelt, 1400 Euro Kaltmiete und wir haben eigentlich erst 1000 eingestellt und dann haben die uns, dann hatten wir irgendwie, glaube ich, 90 Anfragen in irgendwie 3 Stunden oder so und dann haben gesagt, okay, da, also das müssen wir nochmal ändern, weil das ist, ist auch schwierig, wir wollen ja hier keine riesen Massenbesichtigungen machen.
Ja, ja.
Das war anscheinend zu günstig und dann haben wir das angepasst und jetzt 1400 Euro ganz ganz tolle, wieder neue Studenten drin.
Ja. Zeigt einmal mehr die Magic von Immobilien, wenn die Miete der Bank gerade davonläuft. Also das siehst du ja nicht in dem Moment, wo du es kaufst. Ja. Vor allem, wenn du gerade startest, dann denkst du ja so, wow, relativ knapp die Kalkulation und da die 10 Euro obendrauf und so. Und dann jetzt nach ein paar Jahren mehr. Also ist auch Wahnsinn, wenn wir unsere ersten Wohnungen anschauen. Da haben wir, also klar haben wir zwischendrin irgendwelche Sachen gemacht, aber einfach nur warten sinngemäß, dann entwickelt sich das und die Bankrate bleibt, wo sie ist, ist einfach so ein geiler Effekt.
Also das Einzige, was wir in der Wohnung dann gemacht haben, eben war wirklich dann in 23 sozusagen neue Küche und das Bad, das war halt ein altes Wannenbad und da haben wir eine schöne neue Dusche reingebaut und ein schönes Bad gemacht. Also schönes Bad plus Küche und das war's aber. Wir haben uns auf einmal alles nochmal weiß angepinselt.
Ich habe noch eine ungewöhnliche Frage für einen Immobilienpodcast, aber ich will es trotzdem stellen, weil ich finde also super geil mit der Sparquote. Ne? Ihr habt da, wenn ihr sagt, 25% spart ihr und wenn ihr dann Gehaltserhöhung habt, spart ihr von der Gehaltserhöhung 50%. Ja. Und dann habt ihr tatsächlich euer Gehalt auch relativ stark steigern können, weil ich weiß, dass du jetzt irgendwie hast mir verraten, darf ich auch sagen, 100.000 Euro Sparquote im Jahr ungefähr hinkriegst, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist natürlich wirklich dann stark, weil man dann eben auch mit Eigenkapital einkaufen kann. Wir kommen gleich zu eurer Finanzierungsstrategie und so. Ihr habt euer Gehalt also auch signifikant gesteigert. Was ist denn so ein Tipp, weil das das sehe ich eben auch bei vielen Leuten, dass das schon natürlich logischerweise einen Unterschied macht. Wie steigert man sein Gehalt in solchen, also muss man da den Arbeitgeber ab und zu mal wechseln oder wie macht man das?
Ich hab nur 2 Arbeitgeber bisher in meinem Leben gehabt. Das ist von 2015 bis jetzt. Gut, in der Softwarebranche, IT-Branche sind gute Gehälter schon üblich. Auf der anderen Seite ich bin immer die extra Meile gegangen, meine Frau auch. Und wir haben einfach schon wirklich viel extra Meile gemacht und dann immer im Nachhinein waren wir dann, muss man auch sagen, sehr fordernd. Wir haben uns auch mit dem Thema viel beschäftigt, wie geht man eine Gehaltserhöhung an? Wie formuliert man das? Wie macht man das mit seinen Vorgesetzten? Auch so ein bisschen unternehmerisch zu denken. Also zum Beispiel war da immer viel, wie bringe ich den meisten Mehrwert meiner Firma? Ja. Klar, ich kann meinen Job machen, ja, aber zum Beispiel als ich in der Beratung war, war das Beratertagessatz. Ich habe teilweise ohne den Vertriebler sozusagen den Kunden schon vorher überzeugt und teilweise einen höheren Tagessatz einfach durchgebracht mit dem, ohne dass der Vertrieb tätig werden musste und habe dann auch teilweise eben es geschafft, weil der Kunde halt glücklich war, mehr abzurechnen, als ich eigentlich gemacht habe. Und damit konnte ich parallel mehr machen. Das heißt, ich habe teilweise, wenn man aufs Jahr guckt, ich habe 220 Arbeitstage, die so normalerweise in der Businesswelt gerechnet werden. Und dann hatte ich aber ungefähr auch 200 bis 250 teilweise Tage, die ich abgerechnet habe. Was ja rechnerisch gar nicht so richtig geht mit Urlaub, Krankheit und anderen Geschichten. Aber wenn man das eben macht, ja, und dann machst du dich wertvoller für dein eigenes Unternehmen. Und dadurch kannst du natürlich dann auch anders Gehälter fordern. Ja, also wir haben schon im Endeffekt jedes Jahr 10% plus Gehaltserhöhung bekommen. Und irgendwann ist halt 10% von schon sechsstellig, ist da dann immer mehr. Und dann kann man das ganz gut steigern. Ja.
Geil.
Und Sparrate, glaube ich, ist einfach, das war für uns, da war wirklich, da hatte ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auch irgendwas zu gelesen, wie man das am cleversten macht. Und wir haben einfach ein separates Konto gemacht und geschaut, wann kommen unsere Gehälter rein. Und praktisch an dem gleichen Tag ging automatisch ein Dauerauftrag von unserem Hauptkonto auf das andere Konto, dann war es einfach weg.
Ja.
Und das da Konto, da gab es auch eine Karten dazu. Die Karten haben wir, nachdem wir sie bekommen haben, kaputt gemacht.
Ja.
Es ging nur Online-Banking und dann nur wieder, das war so ein Konto, wo man nur dann wieder zurück auf sein Hauptkonto überweisen. Also es war umständlich, da ranzukommen. Und im Endeffekt immer gleich weg. Und das hat geholfen, und mit der Gehaltserhöhung, da haben wir jedes Mal eine Flasche Sekt oder so aufgemacht, meine Frau und ich, und haben dann immer, wenn es eine Gehaltserhöhung gab, und haben dann immer gleich, das war so, es ist bis heute so ein bisschen unsere Routine zu zelebrieren, eine Flasche Sekt zusammen und dann den Dauerauftrag anpassen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das System, was wir uns selber geschaffen haben.
Was saugeil. Halt, saugeil, weil Schritt 1 ist einmal die finanzielle Basis legen, und ich kann das alles bestätigen, möchte auch nochmal ganz kurz meinen Blick teilen, also wie kriege ich mehr Gehalt, weil das hilft am Anfang natürlich sehr, wenn man dann Immobilien kaufen will. Ja, man muss einen guten Job machen, ja, man muss strategisch fürs Unternehmen denken und versuchen, seinen Chef irgendwie vielleicht mal gut dastehen zu lassen. Dann, wenn man geleistet hat, muss man aktiv sich darum kümmern und einfordern, damit man dann in die höheren Regionen kommt, wenn dann wieder die Gehaltsrunden sind, damit man das meiste mitnimmt. Riesenbooster habe ich bekommen, dadurch, dass ich einfach externe Angebote hatte und dann auch wirklich gezuckt habe, das zu machen. Sie bei meiner aktuellen Firma auf den Tisch gelegt, und plötzlich ging viel mehr, als ich dachte. Und dann weiß ich noch, als ich final gekündigt habe, und da wollte ich ja dann raus, wir haben ja irgendwann eine Location gegründet, unfassbar, was alles möglich war. Also wie stark man einfach quasi in der Verhandlung ist, wenn man einfach wirklich geht. Und was dann plötzlich noch angeboten wurde, wo man echt nochmal ins Zögern kommt. Aber gut, bin froh, dann trotzdem gekündigt zu haben am Ende. Aber ja, genau. Also finanzielle Basis, wirklich, kann man, glaube ich, saugeil auch mit den Konten und wirklich weg und konsequent. Das macht manchmal echt einen großen Unterschied. Hab hier so viele Leute im Podcast, und klar macht das einen Unterschied, ob du 10.000, 50.000 oder 100.000 im Jahr möglicherweise irgendwann auf die Seite bekommst. Wenn du das in den entscheidenden Jahren machst, mit Ende 20, Mitte 30, da ein paar Jahre reinbutterst und das dann gleich umwandelst in gute Investments, das zahlt sich halt richtig aus. Genau, gute Investments. Lass uns jetzt weiter durchgehen. Wir wollen ja gleich zum aktuellen Haus dann kommen, und jetzt will ich dazwischen aber Folgendes verstehen. 10.000 Euro Cashflow im Monat ist eine Menge. Vor allem, wenn man sich die Lagen anschaut. A-Lage in einer B-Stadt. Wo habt ihr dann weitere Wohnungen und auch Mehrfamilienhäuser gekauft?
Ja, das ist heute jetzt ein bisschen Thema oder ein Problem, vor dem wir gerade stehen. Weil wir haben wirklich verteilt. Also wir sind es hat angefangen in Mainz. Dann sind wir beruflich nach München gezogen. Haben dann, aber München war es uns zu teuer, hat sich irgendwie nicht rentabel, und dann haben wir in Augsburg 3 Wohnungen gekauft. Dann haben wir mit Mehrfamilienhäusern angefangen, Würzburg, dann Braunschweig, dann noch eine Wohnung, nochmal eine Wohnung in Augsburg und dann in Karlsruhe. Und dann am Schluss jetzt Erlangen-Nürnberg, und das ist dieses, wir sind total verteilt, aber das, was immer gleich geblieben ist, ist wirklich eine B-Stadt, also kein München, kein Frankfurt, kein Hamburg, sondern Studentenstadt, alles, was ich so genannt hatte, und dann aber in bester Lage, weil für uns war es immer, Und wenn das so verteilt ist, das geht. Aber wir dürfen auf keinen Fall irgendwie 5 Besichtigungstermine brauchen, um irgendwas zu vermieten, sondern es gibt einen Besichtigungstermin und dann ist vermietet. Und da laden wir genug Leute ein, dass wir wissen, das wird auf jeden Fall klappen. Und der Bedarf ist einfach da. Und warum so verteilt? Ich hatte damals in der Beratung eben einen Firmenwagen, habe ich jetzt leider nicht mehr. Aber damals hatte ich einen Firmenwagen, habe kein Benzin gezahlt und da, wo ich Kundentermine hatte, habe ich Besichtigungen sozusagen. Das waren ja oft im Voraus geplante und dann habe ich immer geschaut, gleiches Schema. Wir wollten fast immer 3-Zimmer-Wohnungen am Anfang, 3-Zimmer-Wohnung ohne Aufzug, nicht höher als 4. Geschoss und am besten mit Balkon und dann irgendwo entweder Innenstadt oder direkt an der Uni oder irgendwo dazwischen.
Ja.
Und was dann meistens halt eben sehr gute Lage ist, sehr, sehr gute Lage ist. Und und dann hatten wir bisher auch noch, also wir hatten noch nie einen Mietausfall und wir hatten noch nie irgendwie Probleme, irgendwas nachzuvermieten, ja, weil es halt einfach die Lagen sind.
Ja. Lass uns mal über Kaufpreise und Renditen ein bisschen sprechen in den Lagen. Was ist ein Quadratmeter Kaufpreis, wo du jetzt zum Beispiel gerne in Nürnberg, Augsburg, Mainz gekauft hast und jetzt gerne kaufen würdest. Also gekauft hast heißt vorm Zinsanstieg.
Ja, also damals war es deutlich mehr. Ich habe zum Beispiel müsste ich jetzt sogar gucken, was wir da haben in Augsburg, eine ganz tolle Wohnung mit ungefähr 90 Quadratmeter, 4-Zimmer-Wohnung. Und da waren wir aber, glaube ich, bei 340.000 ungefähr. Bei knapp 4.000 Euro von Quadratmeter in Augsburg zu teuren Zinsen, irgendwo zwischen 3,5 und 4.000 Euro von Quadratmeter bei den ganz niedrigen Zinsen.
Und was 4.000 Euro auf dem Quadratmeter bezahlt, knapp?
Irgendwo zwischen 3,5 und 4 immer.
Okay. So mehrere Wohnungen habt ihr gekauft zu dem Kurs quasi?
Ja.
Und was für eine Miete dürfte man jetzt in der normalen Vermietung annehmen in Augsburg? Das können wir mal ausrechnen.
So 12 aktuell, wahrscheinlich jetzt so 15 Euro auf dem Quadratmeter in den guten Lagen. Damals waren es eher noch 12.
Also ich habe jetzt mal genommen, weil quasi aktuell, wenn ich jetzt für 3.750 auf einen Meter in Augsburg kaufe, ja, und 15 Euro Miete nehme, dann habe ich knapp einen 5%er gekauft.
Ja.
Kann ich für 3.750 gerade in Augsburg kaufen oder ist es günstiger schon?
Gerade ist günstiger.
Gerade ist, was würdest du sagen, kann man jetzt kaufen in Augsburg?
Gerade irgendwo auch zwischen 3 und 3,5.
Okay, dann mache ich mal 3.250 auf einen Quadratmeter, dann hätten wir schon mal 5,5%. Ja. Was in die Nähe kommt, von zahlt sich von selbst ab. Wenn wir mal von 4,5% Bankrate ausgehen, dann wäre das ungefähr zahlt sich von selbst ab. Aber ist dann auch Augsburg. Augsburg ist schon ziemlich geil. Also ne, das ist schon die Nachfrage sehr hoch.
Ja, und es ist die Schwierigkeit, glaube ich, ist gar nicht so aktuell Kaufpreis zu dann Annuität, sondern das Problem ist mit dann eben Neuvermietung. Das Problem ist leerstehende Wohnungen. Ne? Was wir halt auch nie gemacht haben, ist zu sagen, wir kaufen jetzt eine Wohnung, wo eine glückliche Familie oder eine ältere Dame drin ist und dann versuchen wir die da rauszubekommen. Ja, und da sind die Zinsen halt niedrig. Und das ist halt, weil der Markt so schwierig ist, ist natürlich fast alles vermietet. Ja? Und es ist meistens, ist es dann die Wohnungen und Häuser, wo halt die leer stehen, wo dann Eigentümer drin waren und die aus irgendeinem Grund dann sozusagen rausgehen und dann ist die Wohnung leer. Ja, und da ist natürlich dann aber auch wieder die Konkurrenz hoch mit anderen Leuten, die Wohnung gerne kaufen würden.
Also kauft ihr auch under rent und wartet auf den Auszug?
Haben wir es jetzt noch nicht gemacht. Ne?
Okay, ihr kauft nur leer.
Bis jetzt haben wir nur leer gekauft, ja.
Okay. Weil das wäre ja quasi der zweite Case. Ich kaufe jetzt in Augsburg mit quasi derselben Kalkulation, kriege aber nicht 15 Euro Miete, sondern nur 10. Ja. Dann kaufe ich einen schlanken 3,6%er, lege jeden Monat drauf, warte aber quasi, bis irgendwann der Auszug erfolgt, beziehungsweise erhöhe vielleicht schrittweise die Miete, aber irgendwann, ihr wollt ja dann auch wirklich euer Sondervermietungskonzept, da kommen wir noch zu umsetzen. Aber, ja, okay.
Die einzige Wohnung, die vermietet war bei Kauf, die wir gekauft haben, war die allererste bei Mainz oder in Mainz. Und die haben wir, wie gesagt, da sind dann die 5 Jahre später sind sie dann ausgezogen.
Ja, Wo hast du noch ein gutes Marktgefühl? In welcher Stadt? Wo hast du noch Quadratmeterpreise im Kopf?
Erlangen und Nürnberg.
Ja, okay. Sag mal Erlangen. Was war da vor dem Zinsanstieg, Kaufpreisniveau? Peak quasi?
Also in guter Lage, zwischen 4.000 und 5.000 Euro vom Quadratmeter.
Wow, okay. Und was ist Miete in Erlangen?
Miete in Erlangen, und deswegen war der Markt extrem schwierig, ist auch nur sowas um 15 Euro. Jetzt ist es im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwas kauft, um die 3.000 Euro vom Quadratmeter, was es gibt, alles zwischen 3 und 3,250 würde ich sofort kaufen aktuell.
Ja. Meine Erlangen. Stark, ich finde das auch spannend, wie sich die Preise verändert haben, weil ich habe mir gerade wieder eine Auswertung von Immobilien Scout angeschaut für ein Video, was ich gerade vorbereite. Ja. Und da siehst du auf den gesamten Immobilienmarkt eigentlich einen Preisrückgang seit Zinsanstieg von knappen 10%. Aber mit jedem, dem ich spreche, der spricht von einem deutlich größeren Preisrückgang. Weil was du ja gerade beschreibst, ist viel mehr als 10% Preisrückgang.
Ja.
Weil du wahrscheinlich auch dann noch runterverhandelst. Immobilien Scout berichtet logischerweise nur über Angebotspreise. Die wissen ja nicht, was nachher wirklich bezahlt wurde.
Da kann ich ein Beispiel zum Beispiel in Erlangen nennen. Ein Mehrfamilienhaus, was auch ganz gut vermietet ist, was eigentlich kernsaniert worden ist, innerhalb der letzten 10 Jahre verteilt, aber wirklich ein Top-Zustand ist, ist jetzt seit fast ein Dreivierteljahr, seit Anfang 24 auf dem Markt, und die wollen unbedingt 4.000 Euro vom Quadratmeter und kriegen es nicht verkauft.
Ja.
Ja, also das zu dem, ja, und bei 3,5 oder so wird es wahrscheinlich weggehen,
ja.
Aber sie wollen unbedingt 4.000 Euro, und die Dame meldet sich so jeden Monat, jeden zweiten Monat wieder bei mir ab, proaktiv. Die haben da einfach viel in die Sanierung reingesteckt, aber aktuell gibt es den Markt nicht her. Und das ist eben das, ich glaube, die Realität ist, die zu hoch eingestellt sind, und das ist ja natürlich auch, was die ganzen Tools auch mitnehmen, es sind die Marktpreise, die eingestellt sind auf den Portalen, da muss man halt wirklich noch eine ganze Stange abziehen, wenn es dann wirklich verkauft wird.
Genau. Und es gibt eben die dann nicht verkauft werden, weil auf dem Preis bestanden wird, und es gibt die dann verkaufen wollen müssen, und da geht's dann eben noch weiter runter.
Ja.
Ja, super spannend. Okay, jetzt zu eurem Cashflow quasi, ne? Und zur Kalkulation. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, ihr kauft Wohnungen und Mehrfamilien. Wie viel sind es denn eigentlich? Wie viele Einheiten ungefähr?
Ja, ist schwierig zu rechnen, weil das in Erlangen das Haus ziemlich groß ist und eigentlich zwei Stadthäuser sind.
Ja.
Und nicht so wirklich Einheiten.
Der neueste Kauf jetzt.
Der neueste Kauf. Ja. Und da sind knapp 50 Studenten drin. Ja. Okay. Ah. Und es ist aber schwierig, das zu rechnen, weil es eben zimmermäßig verteilt ist, wie ein Studentenwohnheim und nicht,
Die anderen, also nur, dass wir ein Gefühl fürs Volumen kriegen, wie viel Wohnungen habt ihr gekauft bis zu dem neuesten, größten Objekt jetzt? Also geschätzt.
5 Wohnungen, ein Eigenheim, auch Wohnung, und, und dann 2 Mehrfamilienhäuser, A6 Wohnungen.
17, 18 Wohnungen.
17 Wohnungen plus Eigenheim und dann das Erlanger Ding.
Okay, und die 10.000 Euro Cashflow, die kommen jetzt inklusive eurem neuesten Kauf schon?
Ja, das ist der neueste, sind davon ungefähr 50%.
Ja. Also, okay, da habt ihr quasi wirklich ein Studentenwohnheim euch ja geschaffen. Wir hätten auch beinahe mal ein Studentenwohnheim gekauft, 2021, ja. Also fanden wir dann, war halt schon umgesetzt, das Konzept, ne? Und dann kaufst du schon wieder zu höheren Preisen, weil die Rendite schon drin ist, und haben wir nicht gemacht. Aber ja, geil. Okay, aber jetzt nochmal zu den, also reden wir gleich über das, was die 5.000 Euro Cashflow bringt, über das Neueste reden wir dann auch gleich, aber jetzt das davor. Da habt ihr die 17 Wohnungen gekauft. Die habt ihr so weit eingekauft mit jeweils aktuellem Zins, dass man wahrscheinlich sagen kann, zum Start hätten die sich von selbst abbezahlt bei normaler Vermietung. Kann man das?
Genau, also es war immer so, dass gerechnet, wenn man es normal vermietet, also unser Worst Case, normal vermieten, dann zahlt sich normal ab und wir zahlen nicht drauf. Und dann haben wir es halt immer peu à peu sozusagen gesteigert und haben auch einfach eine Lernkurve. Ne? Am Anfang Mainz gekauft, Studenten drin gelassen, keine Renovierung mitfinanziert, im Grundbuch Hälfte drin stehend, dann Renovierung aus eigener Tasche gezahlt. Also man hat so ein bisschen alles falsch gemacht, was man halt so macht. Und dann peu à peu natürlich einfach eine Lernkurve entwickelt. Da sind wir dann immer halt einfach rangegangen und haben gesagt, okay, was können wir besser machen? Was sind Sachen, die sind passiert und was können wir besser machen? Und ist es halt jetzt so, dass wir mittlerweile ein sehr ausgefeiltes, wir vermieten eine sehr zielgerichtete, eine sehr genaue Zielgruppe. Wir wissen ganz genau vorher schon, wer da reingehen wird. Dass wir das möbliert eben an Studenten vermieten, mittlerweile eben Studenten und Young Professionals und Expats. Und haben dann eine sehr dedizierte Suche. Ja. Zumindest meine Frau dann irgendwann eingestiegen, die hat gesagt hat, ich habe immer gemeckert über Vermietung, mir macht hässliche Immobilien finden, kaufen, finanzieren, entwickeln, renovieren, sehr viel Spaß. Und dann ist der Vermietungs, ich wollte immer die Rendite von den von möbliert und Studenten, das fand ich immer sehr attraktiv. Aber dann das im täglichen Doing fand ich das sehr unangenehm. Und irgendwann war dann der Punkt, als ich zu viel gemeckert habe und meine Frau, die sich bis dahin rausgehalten hatte und gesagt hat, so Immobilien finde ich langweilig, hat dann gemeint, ja, das ist doch total einfach, das kannst du auch so und so und so lösen. Und das kam immer wieder und irgendwann hat es mir dann gereicht und habe ich gesagt, Alejandra, jetzt dann mach du es jetzt. Mhm. Und dann ist sie da rein und hat dann, und habe ich gedacht, ja, die wird auf jeden Fall auf die Nase fallen. Aber hat das gelöst und besser gemacht als ich und hat auch noch Spaß dabei gehabt. Und dann haben wir so irgendwie uns beide mal in die Augen geschaut und gesagt, okay, dir hat das gerade Spaß gemacht, das, was ich hasse. Das klingt nach einer Möglichkeit, sehr, sehr cool zusammenzuarbeiten. Und haben so ein bisschen Grundregeln festgelegt, dass wir uns nicht in die Haare bekommen, weil das war so, okay, wenn wir das zusammen machen, ist das super, aber das darf nur nicht unsere Ehe kaputt machen. Und jetzt geht sie dann mittlerweile auf und macht ihr einfach super viel Spaß, macht das wirklich professionell, zum Beispiel mal anzuschauen, wer studiert da? Ja, jede Stadt ein bisschen anders. Was sind die Studiengänge? Wer interessiert sich für möbliertes Wohnen dort? Gibt es zum Beispiel viele Arbeitgeber, wie jetzt hier bei uns in Mittelfranken, mit Siemens, mit Adidas, mit Puma, mit Uvex, mit Bosch, mit Diehl? Wer hat daran Interesse? Was ist dieser Markt? Wer würde sowas mieten? Was ist so geläufig? Was wollen die an Standard haben? Was ist für diese Zielgruppe wichtig? Und das alles sozusagen in dann ein Konzept zu packen, und dann auch gezielt das für diese Leute also anzubieten. Und damit ist es ein Win-Win. Ja? Die finden genau das, was sie wollen. Und wir kriegen einen Ticken mehr Rendite, haben aber natürlich auch diese ganze Arbeit, um das drumherum zu kümmern. Ja? Ja. Aber wenn das Spaß macht, Arbeit, die Spaß macht, ist keine Arbeit.
Ja. Ja, voll. Okay, erklär mal das Konzept. Also ihr macht Einzelmietverträge, wahrscheinlich inklusiv Mieten, warm, Internet dabei, keine Ahnung, mit jedem Student einzeln, oder? Und ihr habt Wohnungen, wo mehrere Studenten drin wohnen. Das heißt, die Grundrisse müssen so sein, dass es kein Durchgangszimmer gibt.
Genau, also das war, vorher waren wir immer Studentenwohnungen und dann haben wir immer mehr möbliert und immer mehr dieses Konzept ausgefeilt. Und dann haben wir, als wir jetzt dieses sehr, sehr große Objekt in Erlangen gekauft haben, da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir schon in der Gesamtplanung bei einem Mehrfamilienhaus, wo es wirklich einfach das hergegeben hat, muss man auch sagen, das ist in Erlangen wirklich Innenstadt, beste Lage. Und dann zwei zusammengewachsene Mehrfamilienhäuser, die sich so eine 100 Quadratmeter Terrasse in der Mitte teilen. Was eigentlich so prädestiniert ist, keine Nachbarn, ne, Gewerbe links und rechts, und in dem Fall keine praktischen Nachbarn. Und dann war die Idee zu sagen, okay, wie können wir mit dem Denkmalschutzamt arbeiten, dass wir das wiederherstellen? Da hat früher eine wohlhabende Familie drin gewohnt, wo dann die Eltern gestorben sind, beziehungsweise in betreutes Wohnen kam oder zu der Tochter nach Augsburg kam. Und die haben vorher den Großteil des Hauses oder der Häuser nicht genutzt. Also, die waren halt sehr wohlhabend und wollten keine Nachbarn haben und haben dann praktisch auf dem ganzen Ding alleine gewohnt für die letzten 50, 60 Jahre. Das heißt, im Endeffekt war das nicht genutzter Wohnraum. Und dann sind wir halt hergegangen, okay, wie können wir das gestalten, haben einen tollen Architekten auch gefunden und haben dann mit dem Denkmalschutzamt und dem Architekten zusammen ein Konzept ausgefeilt, wie wir es schaffen, zu sagen, okay, wir haben viele, viele Zimmer, die toll geschnitten sind, gleichzeitig eben viele Bäder, immer zwei Bäder pro Ebene und viele, viele Zimmer und dann aber große Wohnküchen. Ja. Wo das Konzept des Zusammenleben ist und von allen Seiten kommt man auf diese 100 Quadratmeter Dachterrasse, die das eben zusammenbringt.
Stark.
Und dann hast du zwei Häuser mit coolen großen Wohnküchen, viel genug Bädern. Ja, wir haben immer so drei bis vier Personen pro Bad gerechnet. Und das aber halt praktische kleine Duschbäder gemacht. Und dann das so geschaffen, dass das einfach ein cooles Zusammenleben da ist. Ja. Und das sind wirklich, mittlerweile brauchen wir da auch keine Menschen mehr für suchen, die suchen sich von alleine. Wir kriegen immer nur Anfragen, ich habe gewechselt, muss wechseln, weil ich ziehe weiter, warum auch immer, aber habe dann schon einen Nachmieter und der würde auch gerne sogar mehr zahlen, weil der will unbedingt hier rein, weil das ist so toll. Ja, und da haben wir dann in der Mitte wirklich Leben geschaffen mit Grill, mit so einem Barbecue-Grill, die wir für die gekauft haben, so einen kleinen, so Baby-Pools, so Kinderpools, die so ein bisschen Spaß haben noch auf der Terrasse und einfach ein cooles Gemeinschaftsgefühl im Leben zu finden, wo wir auch gesagt haben, hey, wenn wir nochmal studieren könnten, wenn wir in so einem Haus wohnen könnten, das wäre mega, mega, ja, weil wir mussten beide damals mit dem Feuerzeug in der 60er Jahre Duschwanne, die pink war, mit dem Feuerzeug in den Boiler rein, um warm Wasser zu bekommen. Also haben wir studiert. Und die haben so ein cooles Haus direkt gegenüber von der Uni, im Endeffekt in der Erlanger Innenstadt. Beste Lage. Ja.
Ja, saugeil. Wollen wir gleich noch die Zahlen auch machen, aber ich will noch mal kurz zurück zu den, sagen wir mal, normalen Wohnungen oder ihr habt nur Studenten fast als Mieter.
In dem sind zwei Young Professionals, die bei Adidas arbeiten.
Aber gleiches Konzept,
die haben ein bisschen bessere Möblierung. Ja. Ein bisschen hochwertiger und sind alleine. Also es gibt praktisch zwei abgeschlossene Einheiten da drin. Einmal wirklich Penthouse oben.
Ja.
An einmal Erdgeschoss. Und das ist sozusagen eineinhalb Zimmer und ein bisschen größer, ein bisschen schicker alles. Und der Rest ist sozusagen einfach einfache Zimmer zwischen kleinstes Zimmer ist, glaube ich, 8, 9 Quadratmeter. Und dann die größten sind 20, 22.
Ja. Okay. Okay. Und die Wohnungen davor? Von 2018 bis 23 und die Häuser. Ja. Das sind normale Wohnungen,
ja.
Die sich aber auch eignen, die habt ihr auch alle studentische Vermietung umgesetzt. Da habt ihr das Konzept ja quasi
Korrekt.
Für euch ans Rollen gebracht. Ne?
Ich habe gelernt, alles an möbliert Studenten, beziehungsweise wir haben eine in Augsburg, ist eine Wohnung, auch Young Professionals, die einfach arbeiten und ihre ersten Jobs haben und der Rest sind Studenten.
Ja. Was kostet eine Möblierung im Schnitt für eine Wohnung?
Wir haben auch da ein bisschen optimiert, aber wir haben im Endeffekt pro Zimmer kann man so, für Studenten einfache Ausstattung 1.000 Euro rechnen. Ja, so 900.000 Euro.
Das ist nicht viel.
Und dann Young Professional ist so das Dreifache.
Ja. Okay, und was gibt es an Mietaufschlag?
Ja, wir haben im Endeffekt Zimmer, also wir haben, muss man auch dazu sagen, wir haben das so optimiert, dass wir, dass dieses gesamte Konzept gekauft wird. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich mit die höchsten Preise in Erlangen, jetzt auch in Augsburg, also in Augsburg kann man sagen, wir haben 500 Euro pro Zimmer, Mainz ist 500 Euro pro Zimmer warm, also da ist alles mit drin, Internet, Strom, Heizung, Wasser, alles. Und sind bei so 500 Euro Zimmer ist Augsburg und Mainz, Karlsruhe, das ist alles ähnlich, alles sehr identisch. Würzburg haben wir jetzt dahin entwickelt, war ein bisschen niedriger, haben wir jetzt auch dahin entwickelt, auch ungefähr die Größe zu kommen. Und in Erlangen haben wir teilweise 800 Euro, 900 Euro pro Zimmer für die großen Zimmer.
Ja, das, also Wahnsinn, aber ist, also kenne ich aus München, ist ja auch Zimmer für 1000 Euro, kein Thema. Ne? Was gibt das auf einen Quadratmeter?
Wir haben jetzt, also es ist jetzt die finale Vermietung, kommt jetzt gerade noch für die zweite Haushälfte. Aktuell sind wir aber Cashflow wird sich nichts ändern, ja.
Ja, ich will nur dein Gefühl generell jetzt quasi auch für Leute, die zuhören. Normale Vermietung in dem Markt, haben wir vorhin gesagt, 13, 14, 15, 16 Euro, irgendwo da. Mhm. Wo wirst du wahrscheinlich rauskommen, wenn du so ein Konzept fährst?
Ja, also wir sind bei jetzt irgendwo immer zwischen 20 und 25 Euro auf den Quadratmeter.
Ja, ja. Und dann ergibt das, wenn ich das jetzt wieder in dieselbe Rechenlogik eingebe, ich gebe jetzt mal 22,50 Euro mal 12 und teile das durch einen Quadratmeter Kaufpreis, den du in Erlangen gerade von 3.250 gerne hättest, dann hast du quasi einen 8,3%er und da kommt euer Cashflow her.
Ja, wir haben einen, dass dieses große jetzt in Erlangen ist, ein 9-10%er.
Ja. Ja.
Und das in AA-Lage, also das ist wirklich Haupteinkaufsstraße.
Stark, Gratulation. Geil. Genau, reguliert ist das insofern, ist das kein Problem, weil es befristete möblierte Vermietung im Zeitraum von ungefähr einem Jahr ist wahrscheinlich.
Ja, es ist sogar unbefristet möbliert, aber im Endeffekt ist einfach Wechsel drin, durch Studenten wechseln immer. Ja, die tauschen im Haus und dann tauschen die, machen andere Studiengänge, studieren wollen an ihren Master weiter und so weiter. Ist sowieso sehr, sehr, sehr viel Bewegung. Also es ist auch wirklich Arbeit dahinter. Auf der anderen Seite ist das halt das, was wirklich einfach Bedarf ohne Ende ist. Also da vielleicht einfach mal, als die erste Haushälfte da fertig war, hatten wir 13 Zimmer zur Verfügung und wir hatten innerhalb von einem Monat, muss man jetzt aber sagen, für die Preise, die ich genannt habe, hatten wir über 223 Anfragen für 13 Zimmer.
Ja.
Ja. Ja, und dann ist es wirklich, man kann sich aussuchen, da wieder unser Konzept, B-Stadt, A-Lage, ist einfach schön, sich auch einfach die Mieter auszusuchen. Ja, wir haben einfach da Menschen drin, Anführungszeichen, die normale Menschen sind, die mit denen man sich auch mal gerne unterhält, wo man sich nicht wegduckt, sondern die haben ein tolles Leben. Wir haben auch was davon. Und es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.
Super. Voll gut. Cool. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, wunderbar, das mache ich auch, wie viel Arbeit kommt auf einen zu?
Also ich glaube, so, wir sind jetzt an dem Punkt, wenn man das alles bei uns jetzt zusammennimmt mit den dann 17 Wohnungen, Eigenheim und jetzt das große Objekt in Erlangen, wie gesagt, das sind dann zweimal, sind 25 Zimmer mit teilweise aber auch, gibt ein paar Zimmer, wo sogar zwei Studenten drin sind, was sich befreundet sind und kennen oder Pärchen sind und dann ist es, glaube ich, jetzt so am Limit, was du für uns wenigstens in dem Konzept, was du neben anspruchsvollen Jobs machen kannst.
Ja. Ich habe beide anspruchsvolle Jobs, ich habe zwei Kinder und betreibe nebenbei ein Studentenwohnheim um 17 Wohnungen, die auch an Studenten vermietet sind.
Ja, und wir machen, wir stehen früher auf, durch Kinder steht man sowieso früher auf.
Mhm.
Und dann geht unser Arbeitszeittag bis 16 Uhr bei meiner Frau. Dann macht sie die Kinder die sind im Kindergarten bis 16 Uhr, dann macht sie Kinder und danach, ich komme so um 18 Uhr dazu und dann mache ich Kinder und sie macht ein bisschen Pause und Immobilien machen Abendessen und alles zusammen und dann geht's ab ins Bett und danach sind wir meistens noch ein, zwei Stunden dran. Und am Wochenende wechseln wir uns ab, wir machen immer einen Tag komplett zusammen. Am zweiten Tag machen wir immer einer von uns macht Zeugs für Immobilien und der andere nimmt die Kinder und dann wechseln wir immer halber Tag. Also meistens Sonntag ist halber Tag ich mit den Kids und dann halber Tag meine Frau mit den Kids. Und wir treffen dann meistens, machen wir immer Programm. Wir sind ja hier im Mittelfranken, da in Nürnberg, da ist Playmobilland eine coole Sache.
Ja, geil.
Und da sind wir, sind wir Dauerkartenbesitzer.
Ja, sehr gut, sehr gut. Cool, okay. Und wie, was macht ihr, um das möglichst aufwandsschonend zu machen? Also jetzt ist da eine, ich rede jetzt mal von einer normalen Wohnung, von eurem großen Projekt, das ist klar, dass es noch ein bisschen anders läuft, aber da müsst ihr dann ja möblieren, ihr müsst möglicherweise renovieren und ihr müsst vermieten und ihr wohnt nicht in derselben Stadt, wie dieses Objekt steht. Wie macht ihr das?
Es ist immer auch da wieder Bedarf. Deswegen ist, wenn man so wirklich einfach überzeugt von dem Konzept, Bedarf ist da. Ja, es ist ursprünglich natürlich, als wir die gekauft haben, das erste Mal renovieren und möblieren. Das ist Aufwand, da muss ich hinfahren. Normalerweise so 2-3 Mal muss ich da sein. Danach aber, und das ist ja immer dieses, man muss das mal sehen, wie viel Rendite und wie viel das einem bringt fürs Leben, diesen Einmalaufwand, wenn man das mal runterrechnet in Stunden, was ist normal arbeiten, Hamsterrad. Und danach läuft das Konzept. Also zum Beispiel jetzt in Augsburg, wir waren bei keiner von diesen Wohnungen, seit wir sie gekauft haben, wieder da. Ich glaube einmal. Ja, einmal. Warum? Wenn irgendwas in der Möblierung kaputt geht, wir wissen ja mittlerweile, was wir so kaufen, dann kaufen wir das nach. Schicken einen, da gibt es so TaskRabbits und schicken jemanden, der das aufbaut, bezahlen das und die Mieter, die dort ja sind, die freut das, die wollen ja dabei sein und die können da noch ein bisschen dirigieren und sagen, wie das zu laufen ist.
TaskRabbit ist was?
TaskRabbit ist, also wir bestellen viel Möbel über IKEA und bei IKEA kann man, gibt es so einen Service, dass dann jemand, TaskRabbit ist praktisch jemand, der dir hilft, die Möbel aufzubauen und da gibt es in jeder Stadt. Das heißt, wenn ich irgendwas über IKEA kaufe, kann ich einen TaskRabbit mitbuchen und dann kommt jemand zu dem ausgemachten Zeitpunkt dorthin und baut dir die Möbel auf.
Ja. Okay, und ich stelle mir jetzt vor, initiale Renovierung, also ihr kauft eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus, das hat erstmal einen Zustand, wo man noch was renovieren muss.
Ja.
Wie koordiniert ihr die Renovierung?
Genau, also da sind wir einmal vor Ort. Wir haben über Maihammer am Anfang gemacht. Mittlerweile haben wir aber in den Städten, wo wir sind, wirklich Handwerker, die wir da kennengelernt haben, wo man auch weiterempfohlen wurde, die wir auch, muss ich sagen, über die Stammtische, über damals in München waren wir in einem Münchner Immocation-Stammtisch. In Nürnberg sind wir jetzt auch an dem. Das ist einfach, gibt es einmal in die WhatsApp-Gruppe schreiben und plötzlich jeder hat 5 andere Handwerker nochmal an der Hand. Also das geht wirklich ist sehr hilfreich, dafür nutzen wir das Netzwerk hauptsächlich.
Wie nur kurz erwähnen, kann man sich kostenlos zu jedem Stammtisch anmelden. immocation.de/Stammtische es gibt über 100 Stammtische mittlerweile. Kommen nicht mehr hinterher zu zählen, ist irre. Und tolles lokales Netzwerk.
Kleiner ja, hilft auch wenn man eigentlich das von Anfänger bis Profi eben Jeber und da einfach Austausch meistens die Menschen, die schon was wissen. Oder Profis sind, die teilen das Gewissen auch komischerweise gerne. Und das ist einfach, kann man so viel lernen und kostet im Endeffekt nicht viel Zeit und man kann nur profitieren und lernt tolle Leute kennen, die vielleicht ähnlich denken. Ja, auf jeden Fall so Handwerker immer gefunden, kennengelernt und dann immer den ersten Termin vor Ort, dass man auch so ein bisschen Gefühl bekommt. Und dann aber auch wieder gesagt, okay, machen und dann mit Fotos gearbeitet und Abnahme nach Fotos, teilweise gar nicht, am Anfang schon immer noch vor Ort gewesen, aber dann irgendwann, wenn ich mit dem Handwerk jetzt 2-mal oder 3-mal zusammengearbeitet habe, ist da auch irgendwo eine Vertrauensbasis, weil der weiß, ich komme ja wieder. Ja. Funktioniert das. Dann hat man das koordiniert und beim Mieterwechsel das Gleiche. Wir sind immer, am Anfang haben wir noch gedacht, wir müssen immer hin, und haben dann, dann kam Covid und dann hatte ich wirklich Corona zu der Zeit, wo eine Mieterübergabe in Karlsruhe war und man durfte aber schon wieder raus. Und dann war da eine Mieterübergabe und Dann war ich krank und habe gefragt, hey, könntest du nicht, also den aktuellen Mieter, der jetzt auszieht, könntest du nicht, ich schicke dir das Wohnungsübergabeprotokoll, kannst du das nicht ausfüllen mit dem neuen Mieter? Mhm. Mir ist ja wichtig, dass du deine Kaution zurückbekommst. Mhm. Mach schön Fotos, schreib alles rein. Und dem anderen habe ich das Gleiche gesagt, dem neuen Mieter, auch angerufen, das Gleiche gesagt und gesagt, für dich ist wichtig, dass du dann später deine Kaution wieder bekommst und nicht sozusagen von Schäden, die vielleicht dein Vormieter gemacht hat, sozusagen nachträglich davon Schaden nimmst. Also bitte seid beide pingelig und füllt das zusammen aus. Und das haben die gemacht und dann kriegst du die Wahrheit, weil die wollen beide natürlich ihre Kaution wieder haben, was ja
super geil,
verständlich ist. Und dann kriege ich von beiden eine E-Mail mit Fotos und dem Protokoll ausgefüllt. Und die, wenn die sich einig sind, dann kann ich mir auch nur einig sein. Ja, dann ja. Und dann habe ich das erste Mal, weil Krankheit gemacht und seitdem habe ich das immer gemacht. Ich war dann nie wieder da.
Ja, es ist witzig, wenn man manchmal gezwungen wird, muss man andere Wege gehen und siehe da, richtig skaliert, das bringt ja richtig was.
Geil. Wenn man da nicht mehr hin
alles vorgehen.
Und dann auch noch in WGs, nochmal ein Faktor. Ich bin immer hingegangen, was die immer toll finden. Ich gebe nur den Preis vor und dann, wenn da schon bestehende eine Dreier-WG zum Beispiel und wenn dann einer auszieht, dann sage ich den anderen zwei, ich stelle eine Anzeige, aber die Besichtigungen, ich habe den Zugriff, habe so ein extra Konto erstellt und habe den Zugriff gegeben und die sollen sich selber den Mieter aussuchen. Hm. Warum soll ich das machen? Sie wissen ja, was ich möchte. Ich möchte die Standarddokumente halt haben. Schufa, Bonität, Bürgschaft der Eltern oder eben Job. Und wenn sie dann aber mit der Person klarkommen, ist doch super, weil dann habe ich nicht wieder einen Mieterwechsel, sondern ja, die sich gut verstehen. Und ich da nicht irgendjemanden reinsetze, den von der Ferne, der gar nicht vielleicht mit den anderen zwei sich gut versteht. Dann haben die wieder einen Win-Win, die verstehen sich super. Und ich habe weniger Anrufe.
Super. Janik, noch kurz das Thema Finanzierung auch. Ihr habt 100% finanziert und Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlt?
Am Anfang und dann aber, also vor der Zinswende. Mhm. Und jetzt ist es, und dann oft Renovierungen selber gezahlt, aber 100% Finanzierungen sozusagen, Nebenkosten und Renovierungen selber gezahlt. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir schon ein bisschen Eigenkapital brauchen, obwohl wir eine gute Bonität haben, aber damit es oft schnell geht und bei der Bank wirklich durchgeht, was oft auch den Unterschied ausmachen kann, ist für uns ein bisschen Eigenkapital da drin, damit der Cashflow dann auch gut ist. Sind wir bis jetzt immer ganz gut damit gefahren.
Bisschen heißt?
90% Finanzierung, ja.
90% Finanzierung, aber Renovierung finanziert ihr manchmal mit jetzt, oder?
Jetzt
bei einem großen Haus gemacht, ne?
Ja.
Bei einem das kostet 3,7 Millionen?
Und 3 Millionen sind finanziert. Ja.
Und 3 Millionen sind finanziert von 3,7?
Ja.
Da ist aber ein Teil Renovierung mitfinanziert?
Genau, da ist Renovierung, wenn eine Renovierung sind so 350 bis 400.
Ja, ja, stark.
Genau, das muss man dazu sagen. Erlangen hatte ich auch da vielleicht Co-Investment über eine GbR, weil ich mal keine 700.000 Euro Eigenkapital locker hatte. Im Endeffekt haben wir das dann versucht hinzubekommen über ein Co-Investment. Und ich habe jemanden gefunden, einen Ex-Arbeitskollegen, wo ich wusste, der verdient gut und ist ein sehr umgänglicher Mensch, mit dem ich auch mich sehr, sehr gut verstehe und wir auch so privat einiges machen. Und wo ich überlegt habe, okay, das könnte vielleicht passen. Da könnte sein Geld ein bisschen anlegen. Ich kümmere mich um alles. Und dadurch kriegen wir das aber zusammengestemmt. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und der ist jetzt auch ganz glücklich.
Was hat er für einen Deal? Also er gibt EK rein. Was kriegt er dafür?
Er gibt EK rein und hat 30%.
Ja. 30% der Erträge?
Generell alles. Immobilie, alles. Also das GbR 70-30 geteilt.
Okay.
70%, er hat 30.
Und er hat das ganze EK gemacht?
Ein Großteil.
Also okay, er macht einen Großteil vom EK,
ja,
und kriegt dafür 30% jetzt erstmal der Erträge. Also da entsteht ja auch ein Wert über die Zeit, klar, aber...
Ohne Aufwand, ja.
Ohne Aufwand.
Ja, also das muss man jetzt auch sagen, das Objekt, wenn man das jetzt, also da haben wir bestimmt, ne, die 3,7 Millionen, wenn man das wieder, also ich jetzt vielleicht nicht, weil die Zinsen gerade so sind, wie sie sind, aber wenn wir mal nur annehmen, dass wir irgendwann in der Zukunft wieder auf 4.000, 5.000 Euro pro Quadratmeter gehen und wir haben ja eine extrem hohe Kaltmiete dort, bin ich mir relativ sicher, dass man da einen Investor findet, der sagt, okay, so ein 6%er in der Haupteinkaufsstraße in Erlangen, den kaufe ich mir. Ja, und dann bin ich halt bei einem 6%er, wäre ich dann bei irgendwo zwischen 5 und 6 Millionen Verkaufspreis. Das heißt,
habt ihr ein Verkaufsszenario im Kopf oder?
Wir haben zehn Jahre festgeschrieben. Und wir, wie gesagt, das ist wirklich ein Haus, wo ich sage, da wäre ich mal stolz, wenn ich das meinen Kindern vielleicht mal vererben kann.
Ja.
Und haben wir bis jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Weil wir ja wir generieren ja weiterhin ganz gutes Eigenkapital und wollen damit weiter wachsen. Unser Ziel ist es ja, mittelfristig aus der Hamsterwelt, Berufswelt rauszukommen.
Ja.
Um einfach Immobilien nur zu machen, weil es uns beiden Spaß macht, ja. Und das ist ja das Tolle. Meiner Frau macht die Vermietung Spaß und das Ganze kümmern. Und mir macht der Rest Spaß. Und mittlerweile nehmen wir da unsere Kids halt mit. Und das ist, das macht dann noch mal mehr Spaß, ja.
Noch kurz eine Frage, also ist in den 10.000 Euro Cashflow, die ihr habt, da ist der Co-Investor rausgerechnet, also der hat seinen eigenen Cashflow, ihr habt dann wirklich, weil das ist ja super spannend, also du kommst am Punkt, wo du merkst, du hast ein Konzept, das funktioniert, du kannst das größer skalieren, als es dein Eigenkapital hergibt, hast einen guten Deal auf dem Tisch, brauchst 700.000 Euro Eigenkapital, hast die nicht in der Größenordnung, machst selber nur ein bisschen Eigenkapital, holst das Großteil vom Eigenkapital woanders her, gibst dafür 30% ab, aber hast trotzdem noch super geile Rendite und Cashflow, die am Ende bei dir hängen bleibt.
Ja.
Toll.
Ja. Toll. Und auch da wieder, ne, wenn man, glaube ich, das unterschätzt man so, wenn man das ein paar Mal macht, ja, dann kommt man auch so Freunde, Kollegen und die man so kennenlernt, wenn man das mal beim Bierchen abends erzählt.
Ja, ja.
So, ich habe das oder das gemacht, dann beim ersten Mal sagen sie, ja, okay, du bist verrückt. Am zweiten Mal, okay, bist du zweimal verrückt. Beim dritten und vierten Mal, okay, wieso gibt dir die Bank immer noch Geld?
Ja.
Und beim fünften und sechsten Mal irgendwann so, kannst du mir das jetzt mal erklären, weil vielleicht sollte ich das auch machen.
Ja. Willst du mein Geld?
Ja, okay. Und dann geht's oft genau in die Schiene mit, das hätte ich auch gerne, aber jetzt mir vorzustellen, da wirklich das zu lernen und Aufwand reinzustecken, da gibt's einfach viele Menschen, die ganz gut Geld verdienen, aber diesen Aufwand nicht möchten.
Ja.
Und wenn du dann bereit bist oder das Wissen schon hast, diesen Aufwand zu betreiben, dann passt das sehr gut zusammen.
Ja, ja. Geil. Okay, du hast gerade schon gesagt, eure Vision ist ein bisschen so eine Art Immobilien-Family-Office. Ihr wollt die Kinder schon früh einbinden.
Ja.
Coole Idee, also.
Ja, wir haben, also ich finde das so, hätte ich so ein paar Sachen von vielleicht meinem Elternhaus mitbekommen zu Finanzen, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich gewesen. Habe ich leider nicht. Hätte ich mir, glaube ich, ein paar Jährchen sparen können.
Nicht so, dass du langsam unterwegs bist, aber
ja, 34. Es ist, und ich glaube, auch das, wir sind ja jetzt mal, unser Großer ist 4 mit 5 und dem zu erklären, was ich im Software-Job mache, ist unmöglich. Das versteht die meisten Erwachsenen nicht, weil das ist, das verstehe ich manchmal selber vielleicht auch nicht. Und dann aber gab es den Moment, wo wir es einfach anders nicht geklappt hat und dann haben wir am Wochenende mussten wir einen Termin machen, hatten einen Wasserrohrbruch und dann habe ich den Großen mitgenommen und dann lagen da von der war auch noch Baustelle auf der anderen Seite und dann habe ich da hat er so einen Bauarbeiterhelm gesehen und einen Hammer und dann habe ich ihn den Bauarbeiterhelm aufgesetzt oder er wollte den haben und dann hat er einen Hammer genommen und habe gesagt, hier muss eh noch alles gemacht werden. Und dann hat er da angefangen, Sachen kaputt zu hauen. Und dann haben wir immer mehr Fragen gestellt. Und dann haben wir gesagt, hey, habe ich gemerkt, wie einfach ihm das zu erklären ist. Und wie schön das ist, ein Kind versteht, was du so in der Arbeit machst, wenn du sagst, also er sagt jetzt, Papa ist der Chef von den Bauarbeitern. Papa kauft hässliche oder Mama und Papa kaufen hässliche Wohnungen und Häuser, machen die wieder schön und dann können da andere Menschen drin wohnen. Ja. Und dafür kriegen wir ein Geld und mit einem Geld kann man Spielzeug kaufen. Ja, das ist das aktuelle Konzept, wo wir sind. Und das ist, er findet es mittlerweile cool und will da mitkommen auf solche Termine. Wenn solche Termine sind, fragen wir. Und wenn er will, dann kommt er mit. Und jetzt der Kleine will dann mitkommen, weil sein großer Bruder mitkommt. Und glaube ich, dieses generell Erklären, dass Mama und Papa nicht weggehen, weil sie irgendwas Besseres zu tun haben, um irgendwie zu arbeiten, sondern die das verstehen, was wir machen und dann die auch teilhaben zu lassen. Ja, das finden die ja nicht blöd und langweilig, sondern das finden die total toll. Gab es mal eine Wohnungsübergabe, wo dann der Kleine die Schlüssel übergeben durfte und der Große durfte das Wohnungsprotokoll unterschreiben.
Ja.
Und weil er jetzt schon seinen Namen schreiben kann. Ja, und so kleine Momente, und das ist immer cool, finde ich, die da mit reinzunehmen, und ihnen macht es Spaß, macht das Leben auch einfacher, es macht ihnen Spaß, und wie gesagt, jetzt, dass meine Frau da immer weiter drin aufgeht und ich genauso, ja, dann wächst das immer mehr zusammen, und ich glaube, wenn ein Kind es früh mitgibt, auch das Verständnis da ist, ja, ich bin aufgewachsen und mein Papa war viel arbeiten und war weg. Und da hatte er einen Job, wo ich ihn morgens nicht sehe und abends nicht sehe. Und am Wochenende manchmal. Aber das ist halt einfach, ja, es ist, und es war mir immer wichtig, dass ich meine Kinder jeden Tag sehe. Und ich bin jeden Morgen zuständig, dir fertig zu machen, Frühstück zu machen, in den Kindergarten zu bringen, und meine Frau fängt früher an zu arbeiten, ich fange später an zu arbeiten und dann genauso andersrum nachmittags, und da ist es einfach cool, wenn man dann am Wochenende auch noch mal Sachen teilweise auf eine Baustelle zusammengehen kann und das so ein bisschen spielerisch mitgeben kann, ist das irgendwie, glaube ich, für alle Parteien eine schöne Sache.
Toll, toll. Janik, vielen Dank, man merkt dir deine Leidenschaft an. Und euch als Familie, die Leidenschaft fürs Thema Immobilien, freut mich riesig. Danke für die ganzen Insights, war ein super spannendes Gespräch. Und ja, bin sicher, wir machen mal wieder ein Update in einiger Zeit, weil ich glaube, da wird sich einiges entwickeln.
Vielen lieben Dank, Marco.
Mach's gut. Danke, Janik. Ciao.
Servus.